Schön, dass alle da sind. Ich bin auch da. Bevor wir loslegen, würde ich gerne mit euch noch kurz was üben. Sollte ich zwischendurch versehentlich Sie zu euch sagen, dann denkt euch dafür euch, also ihr wisst schon. Ne? So, dann würde ich jetzt gerne mal, ist ja jetzt auch nach Mittagessen und so weiter, da ist man ja so ein bisschen vielleicht, Dankeschön, ist man ja so ein bisschen vielleicht noch mit anderen Dingen körperlich beschäftigt, deshalb würde ich euch jetzt gerne erstmal so ein bisschen, sehr ganz, ich zeige euch jetzt was und ihr lest es bitte laut vor. Ja, also die Leute mit Stadionerfahrung sind jetzt hier im Vorteil. Ja, das war schon ganz gut, probieren wir gleich nochmal. Ne? Super, so geht das los. Okay, prima. Halber wie Mythen und Wahrheiten, das ist mein und ja, weil ihr hier alle sitzt, auch euer Thema in den nächsten 45 Minuten. Ich möchte gerne auf so ein paar Dinge schauen, die zu Halber wie immer gerne mal behauptet werden und was denn so dahinter steckt. Und so ganz nebenbei wird da vielleicht auch die eine oder andere Empfehlung, der eine oder andere Best Practice bei abfallen. So, und dann würde ich euch, machen wir erstmal eine kleine Vorstellungsrunde, würde euch gerne jemanden vorstellen. Das ist Ellen Bogen. Ellen Bogen ist IT-Leiterin bei einem mittelständischen Unternehmen, und zwar bei der Witter & Dogleist. Das ist ein britisches Unternehmen. Die sind in der Containerbranche aktiv. Wer schon mal in Großbritannien war, wird vielleicht die Container von denen überall schon mal am Straßenrand haben stehen sehen. Die sind jetzt auch auf den deutschen Markt expandiert und sind hier mit so einer dreistelligen Anzahl von Anwendern unterwegs. Und Ellen leitet mit ihrem Team zusammen das Netzwerk dort. Das ist so ein typisch gewachsenes Netzwerk. Wer von euch würde sagen, dass er nicht aus einem gewachsenen Netzwerk kommt? Oh, tatsächlich einer, das ist eine seltene Reaktion. Aber ansonsten ist das natürlich die übliche Reaktion. Es gibt ja immer irgendwie ein Vorher, es gibt immer irgendwie was, was da gewachsen ist. So haben wir auch hier so das typische mittelständische Netzwerk, ist natürlich Windows-lastig, Active Directory Exchange, vielleicht ein SQL-Cluster und so weiter. Ist aber vielleicht gar nicht mal alles Windows, was da läuft, so das eine oder andere läuft vielleicht auf so einer Pinguin-Plattform, hier so Intranet und so. Da hat sie also so durchaus so den Zoo, den man so hat. Das ist auch gar nicht mal so ihr Problem, das hat sie eigentlich ganz gut im Griff mit ihrem Team. Die Probleme fangen für Ellen immer dann an, wenn es an ihrer Tür klopft und jemand was von ihr will. So ist das auch jetzt, es klopft. Und da kommt ein etwas gestandener Kollege, sagen wir mal. Man sieht es ja auch an der Geschwindigkeit, mit der er hier reinrast. Und was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, es wird natürlich virtualisiert im Hause Witter & Dogleist. Und da kommt der Herr Behre jetzt mit so einer Aussage, also Frau Bogen, das mit Hyper-V, also nee, das ist ja nichts. Ne? Also das ist nichts für uns. Wir sollten da schon eher auf was Bewährtes, was auch funktioniert, setzen und so. Und bislang war Ellen eigentlich der Meinung, dass das mit Hyper-V schon ganz gut klappen könnte. Deshalb steht sie da jetzt natürlich erstmal vor einem Fragezeichen und bietet ihnen einen Platz an und einen Kaffee. Sag mal, Johannes, dann fang doch mal an zu erzählen. Was glaubst du denn, warum Hyper-V nichts für uns sein könnte? Naja, und das werden wir uns jetzt gleich mit ihr noch mal ein bisschen näher anschauen. Ich nutze aber die Gelegenheit, noch die Vorstellungsrunde etwas auszuweiten und euch zu sagen, warum ich hier stehe und auf euch einrede. Mein Name ist Nils Kaczynski mit K. Ich bin, Moment, wir haben 2016, ist noch nicht August, ich bin 45 Jahre alt. Komme aus Hannover, lebe dort mit drei Frauen zusammen, ist aber alles sehr bürgerlich. Mit einer davon bin ich nämlich verheiratet und die anderen beiden sind unsere erwachsenen Töchter. Das ist die Selbstwahrnehmung, also sie sind 15 und 12. Beruflich leite ich das Microsoft Consulting bei der Firma Michael Wessel. Wir sind zufällig auch Sponsor dieser Veranstaltung. Ihr werdet nachher auch noch was von uns ausgehändigt kriegen. Und leite dort mit meinem Team zusammen Migrationsprojekte, Infrastruktureinführung, so die ganze Windows-Infrastruktur, die es da so zu consulten gibt. Meine eigenen Schwerpunkte sind strategische Beratung, Security Audits, Projektleitung, natürlich die Microsoft-Welt als solche. Das heißt, ich finde mich auch oder fühle mich auch in der Active Directory-Welt sehr wohl, Exchange, SQL Server, was da dazugehört. Vor allem aber die strategischen Themen, Virtualisierung, Verfügbarkeit, Sicherheit und so weiter. Daneben bin ich auch als Fachautor tätig für verschiedene Medien, für den Rheinwerk Verlag. Da habe ich mit drei anderen Kollegen das deutsche Buch zu Hyper-V geschrieben. dass es vielleicht auch in einer nächsten Auflage für den 2016er geben wird. Daneben auch noch bei einigen Zeitschriften. Und seit über 10 Jahren betreibe ich mit mittlerweile 100 Autorinnen und Autoren aus der Community das Blog Facomatic.net. Falls es hier noch jemand noch nicht kennen sollte, gerne nach der Veranstaltung einfach mal vorbeikommen. So, das soll als Vorstellungsrunde und als Werbeblock reichen. Steigen wir mal ein in die ersten Mythen und Wahrheiten. So, und das Erste, was mir in Kundengesprächen und Projekten immer mal wieder, glücklicherweise abnehmend, aber immer mal wieder so erzählt wird, naja, das mit Hyper-V ist ja schon ganz nett, ne? Kann man schon was mitmachen, aber so für ernsthaften Einsatz ist das ja nichts. Ne? Genau wie der Johannes Behre gesagt hat, für ernsthaften Einsatz muss man dann schon auf was anderes setzen. Ja, das immer noch ein bisschen, aber passt schon. So, schauen wir uns das mal an. Hyper-V nicht ernsthaft. Gucken wir mal, was es denn da so für Umgebungen gibt. Gar nicht weit weg von hier gibt es eine reine Hyper-V-Umgebung mit 500 Hosts, 5000 VMs. Das ist der Stand vom letzten Herbst. Das heißt, die sind gerade dabei, das auf die circa doppelte Größe auszubauen. Das Rechenzentrum läuft in Münster. Das ist das Rechenzentrum der Fiducia GAD, also das Rechenzentrum der Volksbanken. Ja, da kann man, denke ich, durchaus schon von einer ernsthaften Größenordnung sprechen. Ein anderes Kardinalbeispiel, da sind wir hier sozusagen im Hause, ne? 1 Million Server, Hosts und VMs ist da so die Größenordnung, die da angegeben wird, ist Azure, was ja nun auch auf Hyper-V-Basis läuft. Ich denke, da kann man schon von einer ernsthaften Umgebung sprechen, also lassen wir diesen Mythos mal einfach so en passant beiseite. Dann wird es interessanter. Dann kommen nämlich viele an und sagen, ja, klar, ne? Kann man so, aber Hyper-V ist ja kein Bare-Metal-Hypervisor. Da läuft ja immer ein Windows drunter. Das ist ja nur eine Applikation, die oben drauf läuft. Mythos. Super. Schauen wir uns das mal an. Ich habe mal 2 Konstruktionsprinzipien von Virtualisierern mitgebracht. 1, 2. Kleine erste Preisfrage. 1 davon ist Hyper-V. Welches? Links oder rechts? Rechts, ich glaube, hier vorne war die erste Antwort. Ich hätte da einen kleinen Preis zu vergeben. Ich glaube, du warst es. So, richtig. Das rechte ist Hyper-V. Das linke ist das Konstruktionsprinzip von VMware. Und hier sieht man relativ deutlich, ganz unten läuft die Hardware in beiden Welten. Direkt da drauf läuft der Hypervisor. Ja, also das ist das, was wir Bare Metal nennen. Der Hypervisor läuft direkt auf der Hardware, kontrolliert diesen, da ist nichts dazwischen. Der Konstruktionsunterschied liegt darin, dass wir bei VMware einen sogenannten monolithischen Hypervisor haben. Das heißt, alle Treiber, alle Hardware-Komponenten sind vereinfacht gesagt in den Hypervisor-Kernel einkompiliert. Ja, laufen dort als Kernelmodule direkt im Hypervisor und von da aus sozusagen kontrolliert er die ganze Sache und obendrauf laufen dann die virtuellen Maschinen. Letztlich ist das der Hauptgrund, warum VMware hier so ein sehr restriktives Zertifizierungsprogramm für die Hardware fahren muss. Denn die haben natürlich das Problem, wenn die Treiber nicht okay sind, dann wird der Hypervisor damit ein Problem haben, wird also instabil und so weiter. Bei Hyper-V sieht das ein bisschen anders aus. Dasselbe Konstruktionsprinzip hat auch die Älteren unter uns werden sich noch daran erinnern, ein anderer Hypervisor namens Xen. Auch hier eine Hypervisor direkt auf der Hardware, aber die Treiber laufen nicht hier, sondern die Treiber laufen quasi in der ersten virtuellen Maschine. Und wie man die installiert, das ist das, was häufig dieses Missverständnis, dass Hyper-V kein Bare-Metal-Hypervisor sei, provoziert. Wenn man nämlich die nackte Hardware vor sich hat und installiert, dann installiert man erstmal ganz normal Windows da drauf, wie man das sonst auch tun würde. Und hinterher sagt man dann so, jetzt hätte ich gerne Hyper-V. Und dann wird nachträglich unter das bereits installierte Windows nachträglich der Hypervisor unten drunter geschoben. Der läuft aber eben unterhalb von dem ehemals physisch installierten Windows. Das Windows wird dadurch zur ersten VM, die wir hier auch Parent Partition oder Management OS laufen. Und in dieser VM laufen sämtliche Treiber. Ja, ein anderes Konstruktionsprinzip, aber selbstverständlich auch Bare Metal. Beides hat seine Vor- und Nachteile, braucht man nicht drüber zu reden. Kommen wir gleich noch zu der einen oder anderen Auswirkung. Aber dass es hier kein Bare Metal Hypervisor sei, können wir, glaube ich, einfach abhaken. So, nächste Aussage, die kommt, die ist sozusagen eigentlich gar nicht unbedingt so Hyper-V-spezifisch. VMs laufen völlig isoliert. Na, haben wir ja hier gesehen. Die VMs sind einzelne Container, die bekommen ihre virtuelle Hardware vom Hypervisor zur Verfügung gestellt. Die sind voneinander getrennt, dafür sorgt der Hypervisor. Also haben wir hier eine maximale Isolation. Das heißt, es ist zum Beispiel überhaupt kein Problem, auch seine ganze Infrastruktur auf dem Hypervisor-System zu betreiben. Seien es die internen produktiven Systeme, seien es die DMZ-Systeme oder sowas, können wir problemlos alle auf einer Plattform laufen und dann zum Beispiel mit virtuellen Netzwerken arbeiten. Tja, wie sieht es mit dieser Aussage aus? Könnt ihr mir sicherlich was zu sagen? Ja. Nochmal zurück zu dieser Grafik. Hardware, Hypervisor, VMs. Ja, VMs müssen durch den Treiber-Stack durch, um irgendwas mit der Hardware zu machen. Hier müssen sie das genauso. VMs müssen durch den Treiber-Stack durch, um irgendwas mit der Hardware zu machen. Der Hypervisor kontrolliert das Ganze. Wo ist hier die vollständige Isolation? Wir haben natürlich einen gewissen Isolationsgrad. Wir haben aber keine vollständige Isolation an der Stelle. Es werden immer Komponenten, Dienste und so weiter gemeinsam genutzt und selbstverständlich bietet das Möglichkeiten zu Angriffen. VMware hat das auch schon mehrfach erfahren müssen, dass hier auf dieser Ebene natürlich Komponenten lauern, die man angreifen kann. Relativ berühmt war ein Angriff vor vielen Jahren, ist sehr schnell gefixt worden, aber da hat es tatsächlich jemand geschafft, über den virtuellen Grafiktreiber hier eine Lücke ausfindig zu machen, die ihn aus der VM auf die Ebene des Hypervisors hat kommen lassen und damit hatte er das gesamte System im Griff, ja, mit sämtlichen VMs, mit dem Host-System und so weiter. Für Microsoft ist der Punkt der Wahrheit im letzten Sommer gekommen. Da gab es eine Sicherheitslücke 15.068. Vulnerabilities in Windows that could allow remote code execution in a host context from a guest virtual machine. Ja, das heißt, es ist eine Lücke gefunden worden, die es einer virtuellen Maschine erlaubt hat, aus ihrer Sandbox auszubrechen und auf die Host-Ebene zu kommen. Auch hier natürlich ist sofort gefixt worden, aber das grundsätzliche Problem bleibt. Das ist einfach ein grundsätzliches Problem, das wird sich nicht umgehen lassen. Ich habe hier gescherte Komponenten und selbstverständlich keine vollständige Isolation. Weswegen hier die Empfehlung auch immer bleibt, wenn ich getrennte Sicherheitsbereiche habe, so etwas wie interne Systeme und DMZ-Systeme, dann haben die nichts auf einen gemeinsamen Hypervisor zu suchen. Dann muss ich diese Trennung ernst nehmen, denn sonst habe ich hier immer eine Verbindung von Systemen, die nicht verbunden werden sollten. So, nächste Aussage. I am a little bit out of the puste, das passt ja auch zu ihm hier. Hyper-V performt ja viel schlechter als VMware. Ja, haben wir geprüft und haben wir getestet, das ist ja alles nichts. Ne? Das ist schon ganz in Ordnung, kann man für Testsysteme machen, aber wenn man ordentliche Performance braucht, dann sollte man schon VMware nehmen oder was auch immer. Toll, wie er mitmacht. Schauen wir uns das mal an. Ich habe hier mal die drei wichtigen Hypervisor unserer Zeit aufgelistet, vSphere, Hyper-V und KVM. Vor gar nicht so langer Zeit stand hier ein anderes System, Xen. Ja, die Älteren unter uns, wie gesagt, werden sich erinnern. Ich denke, das sind momentan die drei, um die es geht. Die Grafik, die ich jetzt hier gleich zeige, das Diagramm, hat drei Güteklassen. Gute Performance, echt gute Performance und super Performance. Grundsätzlich kann man sagen, die drei Systeme schlagen sich so. Also, man macht mit keiner dieser Plattformen aus Performance-Sicht irgendwas falsch. Das ist die Grundaussage. Den letzten wirklich ernsthaften, methodisch gut gemachten Benchmark zwischen Hypervisoren hat es im Jahr 2009 gegeben. Das liegt daran, dass um einen wirklich guten Benchmark zu machen, muss man richtig viel Arbeit investieren. Und man sollte durchaus auch die Hersteller ins Boot holen. Das hat im Jahr 2009 mal jemand gemacht, hatte auch tatsächlich, es war seinerzeit zwischen vSphere, Hyper-V und Xen, hatte die drei Hersteller mit im Boot. Die haben auch bescheinigt, okay, methodisch ist das alles ziemlich gut, ziemlich korrekt. Ja? Die haben 11 Kategorien gehabt. In 7 Kategorien hat seinerzeit Xen gewonnen. In 4 Kategorien hat Hyper-V gewonnen und VMware war auch dabei. Ja? Man muss aber sagen, in diesem Bereich hier, ja, alles zwischen echt saugut und noch besser. Ja? Es bleibt bei der Aussage oder bei dem, was ich vermitteln will. Man macht mit keiner dieser Plattformen aus Performance-Sicht irgendwas falsch. Man kriegt die alle so konfiguriert und optimiert, dass die mit Sicherheit die Performance-Anforderungen erfüllen werden. Also, dass VMware Hyper-V aus Performance-Sicht überlegen sei, denke ich, können wir abhaken. Eine weitere Sache will ich hier gleich en passant mit abhaken, nämlich, dass generell heutzutage noch die Verluste durch Virtualisierung ein ernsthaftes Thema wären. Ja, also so die Frage, soll ich es virtuell laufen lassen oder doch lieber auf dem physischen Host? Selbstverständlich, ne? Wenn man es gut benchmarkt und so weiter, wird man immer dazu kommen, selbstverständlich ist die physische Hardware schneller für einen wirklich ausreizenden Workload, als wenn ich die Virtualisierung dazwischen habe. Aber heutzutage sozusagen in so geringem Maße über alle Plattformen hinweg, dass man eigentlich sagen kann, wenn es nicht um das letzte Quäntchen und bisschen geht, dann spricht in der Regel nichts dagegen zu virtualisieren. Plattform sozusagen ist dann erstmal sekundär. Da kommt es dann bei allen Plattformen darauf an, dass man sie ordentlich konfiguriert und ordentlich betreibt. So, also auch dieses Thema haben wir dann damit erst einmal abgehakt. Kommen wir zum nächsten. Und da hätte ich dann auch das ein oder andere außerhalb der PowerPoint, was ich dann mal zeigen kann. Nämlich, wir sind ja hier zufällig im Hause Microsoft und das wird einem hier sicherlich jeder Mitarbeiter bestätigen, Hyper-V ist einfach. Ja, da wusste schon jemand, was kommt, wa? Okay, Hyper-V ist einfach, ja. Schauen wir uns das mal an. Gucken wir uns mal so ein einfaches Hyper-V-System an. Ich habe zufällig eins dabei. Ja, noch wehrt es sich, aber nicht mehr lange. So, das ist ein kleiner Hyper-V-Cluster, der hier als virtuelle Maschine läuft. Der Cluster ist ein bisschen langweilig, er besteht nicht nur aus einem Knoten. Wir haben es hier aber natürlich mit einer ganzen Menge von Dingen zu tun. Wenn ich so ein Virtualisierungssystem ernst meine, dann werde ich auch schon mit Clustering arbeiten müssen und dann habe ich plötzlich natürlich Themen da drin, die ich als reiner Windows-Admin vielleicht sonst eigentlich gar nicht so habe. Das heißt, ich habe es hier mit verschiedenen Netzwerken zu tun, die ordentlich konfiguriert sein möchten. Ich habe es hier mit einer Storage-Anbindung zu tun, die ordentlich konfiguriert sein möchte. Da gibt es also durchaus einiges zu beachten. Bleiben wir mal beim Thema Netzwerke. Das ist ja etwas, was sehr zu Recht Hyper-V auch immer wieder vorgeworfen wird, dass das mit den Netzwerken nun alles andere als einfach sei. Weil ich habe jetzt eben den Failover-Cluster-Manager offen gehabt, dann habe ich jetzt hier meine Netzwerksteuerung und um jetzt auch noch die Hyper-V-Netzwerkebene zu steuern, brauche ich jetzt hier noch ein drittes Tool, nämlich den Hyper-V-Manager, um da auf meine virtuellen Switches drauf zu kommen. Naja, und dann habe ich hier innerhalb meiner Netzwerkumgebung, das habe ich jetzt hier schon sprechend gemacht. Ne? Normalerweise steht hier Ethernet 1 bis 4. Wenn ihr das nicht ordentlich dokumentiert habt, was ist, dann vielen herzlichen Glückwunsch, das nachträglich rauszufinden. Ja? So, und dann habe ich hier natürlich solche lustigen Dinge, dass ich es hier plötzlich mit ganz viel Rechtsklick und so weiter, plötzlich hier mit Konfigurationen zu tun habe, die vielleicht jetzt im Windows-Admin gar nicht mal so vertraut sind. Warum fehlen denn hier alle Häkchen? Was ist denn das? Und was gehört denn hier nun eigentlich wohin? Da kommt man hinter. Aber das ist nicht das, was ich jetzt als einfach bezeichnen würde. Ich habe mal ein Skript gebaut, das Hyper-V dokumentiert, um Hyper-V einigermaßen zu dokumentieren, bin ich hier auf ein Skript gekommen, das im derzeitigen Ausbau über 2000 Zeilen lang ist. Ja, der dokumentiert dann einiges vor sich hin und dabei kommt dann eine Dokumentation raus für jetzt nur ein System dieser Güteklasse hier, das den Cluster dokumentiert, bestimmte Netzwerkeinstellungen, Hardware-Einstellungen, das die Storage-Einstellungen dokumentiert, Betriebssystemeinstellungen. Also das ist schon eine ganze Menge an Einzelkomponenten. Das meiste davon oder vieles davon wird durch so einen Wizard auch durchaus okay installiert. Aber der Unterschied zwischen einer Wizard-Installation und einer gut laufenden Installation ist eben ja, der Unterschied ist die Arbeit, die man da reinstecken muss. Also ich glaube, auch dies hier sieht jetzt nicht mehr unbedingt nach einem wirklich einfachen Thema aus, das man hier mal einfach so beherrscht. Also ich glaube, auch diese Aussage können wir durchaus in den Bereich der Mythen verweisen. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn es schon nicht einfach ist, dann, es ist ja ein Windows-System. Das heißt, logischerweise ist Hyper-V einfacher für einen Windows-Admin als vSphere. Kennt jemand von euch vSphere? Ha, habe ich mir gedacht. So, dann kennt ihr auch das hier, wie man VMware administriert. VMware ist sich da selber nicht so richtig sicher, ne, ob sie bei diesem Tool nun so bleiben sollen oder ob sie es vielleicht doch lieber mit einer High-End-Web-Technik wie Flash umsetzen sollen oder was sie nun über welches. Aber was man auf keinen Fall sagen kann, ist, dass das hier jetzt irgendwie zu viele Tools sind. Es ist eins. Ja, vielleicht jetzt momentan muss man hier oder da auf die Webkonsole, aber eigentlich ist es ein Tool, das mir die gesamte Umgebung verwaltbar macht, und zwar in allen Ebenen. Da kann ich die Admin-Berechtigung auf vSphere mit verwalten, da kann ich eine Überwachung mitmachen, auch sozusagen, indem ich gleich hier noch historische Daten sammle. Ich habe hier eine Template-Verwaltung mit drin, das kriege ich mit Hyper-V alles hin, keine Frage. Habe ich aber auch ungefähr 25 Konsolen dann vor mir. Ne? So, schauen wir uns auch da nochmal an, wie das jetzt so eine Verwaltung dann in einer Hyper-V-Umgebung aussehen würde. Also ich habe hier gerade schon gezeigt, ich bin hier schon in der Standardumgebung mit mindestens zwei Konsolen dabei. Kommt noch das Netzwerk dazu, bin ich hier bei dieser super gemachten Netzwerkumgebung dabei. So, und jetzt habe ich hier vielleicht auch noch den Anspruch, ich will ein bisschen was Komplexeres machen und vielleicht noch sowas wie Netzwerkteaming einsetzen und dabei noch so ein paar Register ziehen. Ich habe jetzt hier mal einen zweiten Hyper-V-Host und auf dem habe ich, nur um das kurz zu zeigen, schon eingerichtet, habe ich vier Netzwerkkarten drin und habe die schon zu einem Team zusammengefasst. Das wäre Konsole 5. Ja, da muss ich dann eben über den Server Manager hingehen und das Team einrichten. Jetzt möchte ich aber auch gerne in Hyper-V das Ganze nutzen. Möchte es irgendwie sinnvoll aufbauen und hier mit Virtualisierung arbeiten, so ein bisschen Bandbreitensteuerung und so. Ja, da kommt das Problem, das kriege ich so über das GUI erstmal gar nicht hin. Da brauche ich ein PowerShell-Skript dazu. Glücklicherweise habe ich zufällig eins dabei. Hier ist es. Das ist ein relativ kurzes Skript. Schlauerweise, ja gut, ich bin als Admin drin, das ist praktisch. Also, das ist wirklich kurz, das sind keine 2000 Zeilen. Aber so man klöppele sich das mal eben zusammen. Ne? Ich führe jetzt dieses Skript mal aus und sage euch dann, was es macht. Dieses Skript erzeugt einen virtuellen Switch für Hyper-V, der auf dieses Team von vier Karten gebunden ist, weil ich ja die Bandbreite der vier Karten nutzen möchte und möchte die dann auf der virtuellen Ebene für die verschiedenen Netzwerke, die man so braucht, das Management-Netzwerk, das VM-Netzwerk, das Storage-Netzwerk, das Cluster-Netzwerk und so weiter, verwenden und möchte hier dann gleich auch noch VLANs setzen, um das zu trennen und eine Bandbreitensteuerung mit einrichten. Das macht dieses Skript jetzt alles für mich, muss es auch, das kriege ich nämlich sonst nicht hin. Also dafür gibt es keine GUI-Steuerung. Man sieht, dass auch das Skript hier schon eine Weile rödelt. So, jetzt ist er fertig. Und jetzt gucke ich hier mal in meinen Hyper-V-Manager rein. Da finde ich jetzt auch meinen virtuellen Switch. Den hat mir das Skript angelegt. Aber da ich diesen virtuellen Switch über die PowerShell angelegt habe und Dinge gemacht habe, die übers GUI nicht gehen, kann ich hier übers GUI auch gar nichts mehr drin machen. Ja, das heißt, ich bin jetzt hier auch auf die PowerShell festgelegt. Ich würde mal sagen, der typische Windows-Admin ist da eventuell mit dem vCenter ein bisschen schneller dabei. Aber so, okay, das ist dieses ganze Management-Thema ist eins, das wir auch sehr intensiv mit Microsoft diskutieren. Naja, so, also, ich denke, auch das können wir in das Reich der Mythen verweisen. Nächste Geschichte, und da ärgere ich mich auch immer wieder, weil das auch gerne mal von Dienstleistern und auch von Distributoren falsch dargestellt wird, dass nämlich behauptet wird, ja, Hyper-V, schön und gut, aber wenn du es verwalten möchtest, dann kommt ja noch der Virtual Machine Manager dazu, System Center Virtual Machine Manager. Und das heißt ja, ich muss dann mal eben die System Center Suite lizenzieren. Das ist ja nicht ganz kostenlos. Und damit ist dann Hyper-V plötzlich seinen Kostenvorteil gegenüber VMware wieder los. Weil wenn ich das zusammenrechne, dann bin ich schon durchaus in einer ähnlichen Preisgüteklasse, als wenn ich VMware genutzt hätte. So, wir müssen uns nicht darüber unterhalten. Mit Bordmitteln ist das eine oder andere umständlicher. Aber man kriegt es ja hin. Und wenn man es einmal eingerichtet hat, muss man ja auch auf die Ebene nicht mehr. Die typischen Tätigkeiten kriegt man dann mit Bordmitteln sehr gut hin. Das sind hier so die typischen Dinge, die man eventuell von einer Virtualisierungsumgebung erwartet. Selbstverständlich, logischerweise will ich VMs betreiben. Ich will Backups machen, ich will exportieren, importieren können, ich möchte Live-Migration machen und. Ich möchte Clustering haben, ich möchte vielleicht sogar Netzwerk-Virtualisierung betreiben. Schauen wir uns mal an, für welche dieser Funktionen ich den Virtual Machine Manager brauche. Null. Alles kriege ich mit Bordmitteln hin. Ich brauche den Virtual Machine Manager nicht. Ja? Selbstverständlich, hier oder da ist es ein bisschen umständlich, nur mit Bordmitteln. Da ist aber ein Kraut gegen gewachsen, sage ich gleich noch was zu. Ich kriege alle Funktionen tatsächlich mit Bordmitteln hin. Ich brauche den Virtual Machine Manager nicht. Meine Standardaussage ist, in einer Umgebung, die sich durchaus in zweistellige Hostanzahlen bewegt, komme ich sehr gut ohne den Virtual Machine Manager klar. Ich kann ihn einsetzen, habe dann Mehrwerte, klar, ne, wenn er im Budget drin ist, kaufe ihn sofort. Aber wenn sozusagen das die Frage ist, will ich diese Zusatzkosten haben, sehr wahrscheinlich komme ich ohnehin. Ne? Carsten, ist ja, glaube ich, auch so ungefähr deine Erfahrung. So, das Kraut, das gewachsen ist, will ich vielleicht noch ganz kurz vorstellen. Microsoft sagt ja immer gerne bei solchen Sachen, die sie selber nicht mitliefern, ja, da haben wir eben Platz für die Partner gelassen, ist auch richtig. Ist auch richtig. Es gibt ein sehr gutes Partner-Tool von der Firma Five9, den Five9 Manager. Habe ich heute Morgen die neue Version installiert. Ich hoffe, dass das auch funktioniert. Ich habe es nämlich jetzt noch nicht angeguckt. Das ist jetzt ein bisschen Risiko. Der Five9 Manager orientiert sich tatsächlich in seinem Leistungsumfang, in seinem Ansatz an vSphere, an dem vCenter Client. Und der ist da auch schon relativ nah dran. Das heißt, dieser Five9 Manager bietet mir alles, was ich üblicherweise brauche, inklusive vielen Dingen, die Hyper-V out of the box nicht kann, wie zum Beispiel eine Template-Verwaltung, Klonen von VMs, Überwachung, Alerting und so weiter, in einer Konsole und das Ganze zu einem sehr günstigen Kurs, nämlich Größenordnung 350 Euro pro Host. Ja? Und damit sprechen wir plötzlich über ganz andere Preisverhältnisse. Also wer sich das anguckt oder wer sich damit beschäftigt, Hyper-V in Ernst zu verwalten, sollte sich vielleicht auch diesen Hyper-V-Manager hier mal anschauen. Also da ist nicht exakt so wie vCenter, aber ich denke, man erkennt vieles davon wieder. Wir haben Capacity Planning mit drin und so weiter. Es gibt sogar eine Variante, die einen integrierten Virenschutz hat, das heißt Agentless Virus Scanning. Ja, ich muss keine Virenagenten mehr in meinen VMs installieren, das macht der Manager für mich und so. Also durchaus interessante Geschichte. Und damit wird das ganze Management ohne VMM plötzlich nochmal erheblich diskutabler. So, dann noch so eine Behauptung, was angeblich Hyper-V braucht. Hyper-V braucht ja zwingend Active Directory. Das heißt, das ist ja dann zum Beispiel schwierig, ein Hyper-V als Host in meiner DMZ zu betreiben. Weil dann muss ich ja in meiner DMZ plötzlich ein Active Directory haben. Jetzt kommt ihr wieder. Mythos. Dankeschön. So, wofür brauchen wir wirklich ein Active Directory? Für einen alleinstehenden Host brauche ich kein Active Directory. Also so der typische DMZ-Host oder etwas irgendwie, was weiß ich, für Testzwecke oder was weiß ich, brauche ich keine Active Directory-Integration. Für Hyper-V Replica brauche ich keine Active Directory-Integration auf der Host-Ebene. Für Shared Nothing Live Migration, gut, da brauche ich ein Active Directory. Ja? Für Failover Clustering, Stand heute, brauche ich ein Active Directory. Mit Windows 2016 werde ich nicht mal mehr für einen Failover-Cluster ein Active Directory benötigen. Klammer auf, es wird mir Vorteile bieten, Klammer zu, aber benötigen werde ich es mit 2016 nicht mehr. Ja? Also, es spricht ja auch in der Regel überhaupt nichts dagegen, ein Active Directory zu haben. Die meisten von euch werden eins haben. Aber genau für solche Grenzszenarien, nein, für vieles davon brauche ich eben kein Active Directory. Läuft Standalone ganz hervorragend. So, dann kommen wir mal wieder zu einer nicht rein Hyper-V-Sache, nämlich Netzwerkteaming, Bonding oder wie immer es bei dem jeweiligen Hersteller heißt. Netzwerkteaming schafft mehr Bandbreite. Ja, ich fasse 2, 4 Gigabit-Karten oder 10 Gigabit-Karten zusammen und habe 2, 4 Gigabit, 20 Gigabit und so weiter, habe also einfach mehr Bandbreite dadurch. Schauen wir uns das mal an. Das wird immer wieder missverstanden. So richtig falsch ist es nicht, aber so richtig, richtig eben leider auch nicht. So, dieses hier ist keine Netzwerkkarte, wie ihr sehen könnt, sondern es ist ein Gleis, eine eingleisige Strecke. Stellen wir uns das vor wie eine Netzwerkkarte. Darüber kann ein Zug so schnell fahren, wie er eben fahren kann. So, jetzt reicht das vielleicht nicht aus. Jetzt bauen wir eine zweigleisige Strecke. Über diese zweigleisige Strecke können 2 Züge so schnell fahren, wie sie eben fahren können. Das heißt, doppelter Durchsatz. Wenn auf dieser zweigleisigen Strecke aber nur ein Zug fährt, dann fährt darauf ein Zug so schnell, wie er fahren kann. Der wird nicht schneller dadurch. Der kann nicht plötzlich doppelt so schnell fahren. Und es ist auch nicht so, dass die Hälfte der Lok hier und die andere Hälfte der Lok da fährt. Nein, wenn ich nur einen Datenstrom habe, dann wird er durch ein Team nicht beschleunigt. Vorsichtig also, wenn ihr irgendwie Benchmarks macht oder so. Häufig wird falsch getestet, weil man dann nämlich plötzlich nur noch sozusagen einen Netzwerklink an der Stelle testet. Ja? Also Netzwerkteaming bringt mir nur dann eine Beschleunigung, bringt mir nur dann einen höheren Durchsatz, wenn ich auch wirklich mehrere Netzwerkdatenströme habe, die parallel dort laufen können. Sonst habe ich eben genau dieses Beispiel mit dem Zug, der dann dadurch nicht schneller wird. So, Teaming-Einstellungen, da gibt es eigentlich wenig zu zeigen, lassen wir das mal weg, kommen wir vielleicht noch kurz drauf zurück. So, dann noch eine weitere Geschichte, Live-Migration braucht maximale Performance. Wer sich die Microsoft-Präsentation der letzten Jahre angeschaut hat, an welchen Stellen die Hyper-V am stärksten weiterentwickelt haben, wird feststellen, dass sehr, sehr viel im Bereich Live-Migration passiert. Man kann unglaublich schnell laufende VMs von A nach B bewegen. So, und das führt natürlich zu der Vermutung, klar, braucht man. Deshalb muss ich für mein Live-Migration-Netzwerk in jeder Situation auch maximale Performance bereitstellen. So, das ist nämlich die Frage, brauche ich das wirklich, ne? Habe ich mal eine kleine Animation mitgebracht, eigentlich hauptsächlich deshalb, um euch diese tolle Animation zu zeigen. Das ist eine laufende VM, die im laufenden Betrieb den Host wechselt, von A nach B und auch gerne wieder zurück. Ja? So, genau an der Stelle hat Microsoft sehr stark investiert. Wenn wir uns zurückerinnern, wie das anfing mit der Live-Migration, das ging ja überhaupt erst seit 2008 R2. Da brauchte ich zwingend einen Cluster und einen SAN zu migrieren und ich konnte immer nur eine virtuelle Maschine zum jeweiligen Zeitpunkt migrieren übers Netzwerk. Mit 2012 ist das schon mal ein erster erheblicher Verbesserungsschritt, nämlich die Shared Nothing Live Migration. Ich brauchte plötzlich keinen Cluster und keinen SAN mehr. Das heißt, ich kann eine laufende virtuelle Maschine auch von einem Standalone-Host auf einen anderen verschieben oder von einem alten Cluster auf einen neuen Cluster. Und ich kann, wenn mein Netzwerk das hergibt, mehrere Migrationen gleichzeitig machen. Mit 2012 R2 ging das Ganze dann sogar über Versionsgrenzen hinweg und es kamen hier diese Performance-Verbesserungen dazu, Komprimierung des Traffics und RDMA, also SMB Direct, dass ich hier wahnsinnige Geschwindigkeit beim Migrieren kriege. Das ist sehr interessant in Szenarien, wo Live-Migration ständig stattfinden. Also wenn ich zum Beispiel Rechenzentrumsbetreiber bin und dort für eine, was weiß ich, super-duper Auslastung sorgen will, wenn ich Wartungsvorgänge vereinfachen will, dann ist so das Evakuieren eines Hosts, das Verschieben von VMs, ist eine Sache, die in wenigen Sekunden abgeschlossen ist. In den typischen Umgebungen, wo ich hier oder da, wir sind uns einig, wo ich hier oder da mal eine VM verschiebe, werde ich diese Performance sehr wahrscheinlich nicht brauchen. Also an der Stelle immer schauen, was brauche ich wirklich und wo muss ich da wirklich die Performance erzeugen. Nein, du komm. So, Hyper-V sollte man ja als Core betreiben. Das ist in jedem Hyper-V-POC oder wenn irgendwo was eingeführt wird oder so, kommt sehr, sehr bald diese Frage, ja, es ist ja Best Practice, Hyper-V als Core zu betreiben, also ohne grafische Oberfläche. Sollen wir das wirklich machen? Was sagen denn Sie dazu? Schauen wir es uns mal an. Ich habe zufällig einen Core-Server dabei, der hat hier so ein bisschen seine Grafikprobleme. Läuft halt unter einer Fremdplattform. So, und ich melde mich jetzt hier einfach mal an. Wer Core nicht, ja, das muss man sich jetzt auch wegdenken, das liegt auch an der Fremdplattform. Ich weiß nicht, wie viele von euch ständig mit Core arbeiten, aber das war's jetzt, mehr passiert da nicht. Ja? Da geht ein CMD-Fenster auf. Übrigens ist es blöd, wenn man dieses CMD-Fenster schließt. Man kann sich behelfen, indem man jetzt den Taskmanager aufruft und sich wieder ein neues erzeugt. Ihr seht, habe ich schon mal gemacht. Also, wenn ihr mit Core arbeitet, ne, Tipp 1, Start. Dieses Kommando, macht euch eine zweite Kommandozeile auf. Falls ihr aus lauter Gewohnheit die eine schließt, habt ihr noch eine offen, dann geht es schneller weiter. Ne? So, kann man machen. Aber ich habe hier eben kein GUI. Ne? Das heißt, so die Erstkonfiguration, Einrichten von Fiber Channel, nur über GUI, ja, solche Sachen. Also installieren von Treibern, dieses oder jenes. Man muss das System schon ziemlich gut kennen. Glücklicherweise habe ich mittlerweile wenigstens die PowerShell dabei. Das war früher nicht der Fall, warum auch immer dann gleich die Schriftart wechselt, aber okay. Und was wollte ich noch sagen? Achso, genau. Mal gucken, ob Hyper-V hier überhaupt installiert ist. Macht jemand PowerShell ohne ein Cheat-Sheet? Nee, ne? Ja. Ja. Git. Where install it. So, gucken wir mal nach, welche Features hier installiert sind. Hyper-V ist installiert, ist ja super. Ne? Dann können wir jetzt auch mal gucken, wie ich jetzt hier mit der PowerShell dann so weiterkomme. Also, was ich damit sagen will, ist so richtig heimisch. Schwierig, ne? Also man sollte das System schon ziemlich gut kennen, wenn man wirklich mit Core arbeiten will. Es gibt da immer so die Aussage, Core ist super für Dienstleister, wenn ich für einen Kunden das System einrichte und richte es ihm als Core ein, ich kann mir ziemlich sicher sein, dass der Kundenadmin daran nicht rummacht, weil er sieht einfach kein Windows, ne? Das ist dann sozusagen so der vSphere-Effekt. Okay, also... Ja, also man kann es machen, aber wie gesagt, man sollte sich damit schon auskennen, man sollte es dann verwalten können, dann kann man es tun. Die Vorteile, die einer Core-Installation immer so zugeschrieben werden, sind aus meiner Sicht längst nicht so groß, wie immer behauptet wird. Die Angriffsfläche, weil ja angeblich so viel weniger Komponenten installiert sein, ist minimal kleiner. Die Zahl der Updates, die nicht installiert werden. Es hat sich mal vor einigen Jahren jemanden Spaß gemacht und hat einfach mal nach einer Zeit geguckt, wie viele Windows-Updates wären denn auf eine Core-Installation nicht anzuwenden gewesen. Es waren weniger als 10% Unterschied. Wobei die Zahl der Updates eigentlich auch uninteressant ist, die Zahl der Reboots ist interessant. Und die ist kaum unterschiedlich. Ja? All solche Dinge. Dann vielleicht noch kurz, obwohl keiner gefragt hat, tue ich mal so, als hätte ich jemand gefragt. Ja, ich kann ja das GUI auch deinstallieren, also kann aus einem grafischen Server einen Core-Server machen und kann es hinterher, wenn ich es brauche, installiere es mir wieder rein, administriere und deinstalliere es wieder. Nett gedacht, technisch geht's, faktisch nicht. Ja, weil wenn ich es einmal deinstalliert habe und ein paar Updates durchgespielt habe, dann werde ich es hinterher nicht mehr sauber reinstalliert kriegen. Geht nicht. Ja, der Weg ist faktisch abgeschnitten. Also diesen Ausweg vergessen. Meine Empfehlung ist, im Regelfall mit GUI arbeiten, es sei denn, ich kenne und beherrsche das System so gut, dass ich wirklich ohne GUI auskomme. Aiden Finn hat mal letztes Jahr eine Umfrage gemacht. Sag mal, welches UI nutzt ihr denn? Und dabei ist Folgendes rausgekommen. Gut, diejenigen, die kostenlose Version verwenden, die haben kein GUI. Ne? Die können nicht anders. Von denen, die aber sozusagen die kostenpflichtige Version hatten, haben wir dieses Verhältnis hier. Die blauen, das sind die mit GUI. Die grauen sind die mit Core. Und die roten, das sind die mit dem sogenannten Min-Shell. Das heißt, mit dieser reduzierten grafischen Oberfläche. So, ich muss mich ein bisschen sputen. Ich neige zum Quatschen. Komm. Ja? Richtig, das ist ein Vorteil auch von dem Five9-Manager, mit dem kann ich sogar einen Core-Server administrieren. So, dann die nächste Geschichte. SMB 3.0 ist ja viel besser als SAN. Die Storage-Optionen haben sich seit Windows 2012 für Hyper-V deutlich verbessert. Natürlich kann ich lokale Platten einbauen und ich konnte schon immer eine SAN-Anbindung machen, per Fiber-Channel, iSCSI, FCOE, per Shared SAS oder was auch immer. Seit Windows 2012 können meine Hyper-V-Daten auch auf einem in Anführungsstrichen NAS- oder Dateiserver liegen. Vorsicht, das ist nicht der einfache Dateiserver, den alle verwenden, ja? Sondern es ginge dann hier um einen SMB3.0-File-Server. Super spannende Technik, hat auch für einige Bewegungen im Markt gesorgt, aber Vorsicht, wenn ich es wirklich ernst meine, Carsten wird da Lieder von singen können, der hat das an einigen Stellen ernst gemeint, sind auch spannende Konstrukte dabei rausgekommen, aber die sind schon sehr komplex und sie sind jetzt auch nicht unbedingt aus der Portokasse zu bezahlen. Ja? Von daher, SMB 3.0 ist absolut eine interessante Storage-Option. Es ist aber längst nicht automatisch besser als ein herkömmliches SAN, insbesondere wenn ich da schon Know-how im Hause habe. So, und dann noch etwas, wo ich noch kurz was zeigen wollte, deshalb werde ich da jetzt mal ganz schnell reinhuschen. Dynamische VHDX ist die bessere Wahl, also wenn ich virtuelle Festplatten erzeuge, ne, sollte ich die als dynamische VHDX anlegen. Schauen wir uns da mal folgendes Beispiel an. So, den brauchen wir nicht mehr. Ich habe hier eine virtuelle Maschine namens VM1, die schlauerweise nicht läuft. Diese virtuelle Maschine hat zwei Platten eingebunden. Man sieht es hier, eine trägt den schönen Namen Fixed und die andere den schönen Namen Dynamic. Das heißt, die eine ist als Fixed VHDX angelegt, die andere als dynamische. Können wir noch mal eben drauf gucken. Die Fixed Disk, hier sieht man es auch, ist 5 GB groß und fixed. Die andere, die Dynamic, ja, ist 200 MB groß und kann bis 10 GB groß werden. So, gehen wir mal in diese VM rein. Wahrscheinlich nicht so schlau gemacht, egal. So. Und da werde ich jetzt mal Folgendes machen. Oh, das habe ich ja doof gemacht. Aber die Zeit fehlt, das zu korrigieren. So, ich mache jetzt mal zwei CMD-Fenster auf. Die lege ich mal nebeneinander. So, upsa. Und wechsel dort mal in den Ordner Daten, hier auch. So, ja, so müsste es einigermaßen gehen. So, und dann habe ich jetzt hier eine Datei, eine Copy, einen Copy-Befehl, ein Testfile, dieses Testfile ist, das Testfile ist 2 GB groß. So, und in dem einen CMD-Fenster werde ich dieses Testfile auf eine Dynamic Disk verschieben, kopieren und in dem anderen CMD-Fenster auf eine Fixed Disk. Nun ist es ja so, die Dynamic Disk muss ja, wenn Daten draufkommen, logischerweise vergrößert werden. Jetzt sagt Microsoft, das haben wir so gut im Griff, den Performance Impact werdet ihr gar nicht merken davon, den das braucht. Schauen wir uns das hier mal mit diesem Testfile an. Das hier, also steht ja dabei, ne, ist Dynamic und ich mache das jetzt mal ganz schnell. Das war Dynamic. Der war ganz schön schnell fertig, ne? Das ist ja alter Falter, ne? So, und der ist immer noch nicht fertig auf der Fixed Disk. Der wird gleich fertig sein. Aber das ist jetzt nicht das erwartete Ergebnis irgendwie. So, also hier, nee, Cache hat damit nichts zu tun, das kommt gleich noch. Hier, der hat gut 20 Sekunden gebraucht und hier, der ja, hat ganz schön kurz gebraucht. Das probiere ich nochmal mit einer anderen Datei. So, ich habe nämlich nicht nur einen Testfile, sondern ich habe auch noch ein Video. Hier wieder auf Dynamic. Ja. Ab jetzt überziehe ich, aber ich brauche auch nicht mehr lange, ganz bestimmt. So, Copy Video auf Fixed Disk. Ich habe nämlich auch noch ein Video dabei. Dieses hier nämlich, ist auch ungefähr 2 GB groß. Also neben Kraftklub höre ich auch gerne Beatsteak, wie man vielleicht sieht. So, und hier kopiere ich das mal auf die Dynamic Disk und da kopiere ich es auf die Fixed Disk. Ganz anderes Verhalten irgendwie. Ne? Guckt er sich das Video jetzt an währenddessen? Oder? So, nee, ja, Virenscanner ist immer ein Generalverdächtiger, gerade auf dem Server. Aber gucken wir uns, das ist natürlich ein Taschenspielertrick. Ne? Aber um damit mal zu zeigen, es ist nicht alles so, wie es vielleicht aussieht, gucken wir uns dieses Testfile doch mal an. Type Testfile. Das sind 2 Gigabyte Nullen. So, jetzt muss man wissen, oder jetzt kann man wissen, Dynamic Disks sind an vielen Stellen stark optimiert worden. Das eine ist das Kopieren von 0 Bytes. Wenn er eine große Menge von 0 Bytes zu kopieren hat, dann macht er gar nichts, dann schreibt er einen Pointer und ist sofort fertig, auch wenn ich 2 Gigabyte Nullen kopiere. So, das heißt, hier an der Stelle muss man natürlich aufpassen, was man dort vergleicht. Das ist jetzt hier so ein typischer Äpfel-Birnen-Vergleich. Selbstverständlich müsste man dazu jetzt viel, viel mehr sagen. Was ich damit nur sagen will, ist, man achte auf den Einsatzbereich des Ganzen, was man denn damit braucht. So, damit, die anderen haben schon geklatscht, sind wir jetzt hier auch am Ende. Für Fragen stehe ich jetzt gerne gleich in der Pause oder danach noch zur Verfügung. Vielen Dank.